Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 359. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Der Fall Xella und die Auswirkungen auf deutsches Investitionskontrollrecht. Mehrwertsteuerschuld bei Ausstellung von Scheinrechnungen. Mit seiner Entscheidung im Fall Xella vom 13. Juli 2023 hat der Europäische Gerichtshof das ungarische Investitionskontrollregime für teilweise europarechtswidrig erklärt. Dabei hat er sich erstmals zum Anwendungsbereich der EU-Verordnung 452 vom 19. März 2019 zur Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der Union durch die sogenannte Screening-Verordnung geäußert. Mit womöglich weitreichenden Folgen. Denn auch wenn das Urteil konkret nur das ungarische Investitionskontrollregime betrifft, dürfte die Entscheidung für viele Mitgliedstaaten relevant sein. Was ist der Hintergrund?
Im Ausgangsfall untersagte eine ungarische Behörde dem in Ungarn ansässigen Unternehmen Xella den Erwerb eines anderen, ebenfalls in Ungarn ansässigen Unternehmens. Xella ist Teil eines internationalen Konzerns und stellt Betonbauelemente her. Dieser Konzern wird über eine auf Bermuda ansässige Dachgesellschaft von einem irischen Staatsbürger kontrolliert. Die Zielgesellschaft ist ein ungarisches Unternehmen, das bestimmte Bauzuschlagsstoffe wie Kies, Sand, Ton und Kaolin aus einem Steinbruch gewinnt.
Warum erklärte der Europäische Gerichtshof die Untersagung für rechtswidrig?
Laut EuGH liege keine ausländische Direktinvestition vor, welche die Anwendung von Screening-Maßnahmen rechtfertigen könnte. Investitionen von EU-Investoren mit eigener wirtschaftlicher Tätigkeit in der EU fallen unter die Niederlassungsfreiheit im Sinne von Artikel 49 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und stellen keine ausländischen Direktinvestitionen im Sinne der Screening-Verordnung dar. Das Verbot der Transaktion wäre rechtskonform, wenn es erforderlich wäre, um einer echten und hinreichend schwerwiegenden Bedrohung eines Grundinteresses der Gesellschaft zu begegnen. Diese Voraussetzung sah der EuGH als nicht erfüllt an und stellte fest, dass es vorliegend an einer tatsächlichen und hinreichend schweren Gefahr für ein Grundinteresse der Gesellschaft mangele. Daher verstoße die Entscheidung der ungarischen Behörde gegen die Niederlassungsfreiheit aus Artikel 49 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.
Inwiefern ist die Entscheidung auch für Deutschland relevant?
Die Entscheidung ist insofern bemerkenswert, als die Investitionskontrollregime der meisten EU-Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, bislang einen mittelbaren Erwerb durch ein im Inland ansässiges Unternehmen mit außereuropäischen Anteilseignern als ausländische Investition verstanden haben. In Deutschland findet die sektorübergreifende Prüfung gemäß § 55 der Außenwirtschaftsverordnung nach Ansicht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz auch auf solche Erwerbe Anwendung, bei denen der unmittelbare Erwerber unionsansässig ist, der mittelbare Erwerber jedoch nicht. Genau für derartige Konstellationen, wie sie auch im Fall Xella bestand, hat der EuGH die Screening-Verordnung für nicht anwendbar erklärt.
Wie wirkt sich das auf die deutsche Investitionskontrolle aus?
Daraus folgt zunächst nur, dass der Koordinierungsmechanismus gemäß Screening-Verordnung nicht anwendbar ist. Im Falle einer Investitionskontrolle wäre das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz also zunächst gehalten zu prüfen, ob die Screening-Verordnung anwendbar ist, bevor es Prüfungsinformationen an die Kommission weiterleitet. Im Übrigen bleibt deutsches Investitionskontrollrecht anwendbar.
Wie geht es jetzt weiter?
Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Xella-Rechtsprechung des EuGH in nationalen Investitionskontrollregimes Widerhall findet. Der EuGH hat jedoch deutlich gemacht, dass seine bestehende Rechtsprechung zur Einschränkung von Grundfreiheiten auch für Investitionskontrollmaßnahmen gilt. Die Diskrepanz zwischen europäischer und nationaler Regelung hinsichtlich des mittelbaren Erwerbs dürfte vor allem unionsangehörigen Unternehmen mit ausländischer Gesellschafterstruktur dienen. Die Rechtfertigung durch die nationalen Behörden muss dann den vom EuGH gesetzten hohen Standards genügen. Ist dies nicht der Fall, sind weitere Urteile im Sinne der Xeller-Entscheidung zu erwarten.
Auch im zweiten Fall dieses Podcasts geht es um ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Dieser hat in einem polnischen Fall entschieden, dass ein Arbeitnehmer, der die Daten seines Arbeitgebers verwendet, um falsche Rechnungen auszustellen, den darin ausgewiesenen Steuerbetrag schuldet. Dies gilt allerdings nur dann, wenn der mehrwertsteuerpflichtige Arbeitgeber die zumutbare Sorgfalt an den Tag gelegt hat, um das Handeln seines Arbeitnehmers zu überwachen. Wie war die Ausgangslage?
Der aktuelle Fall vor dem EuGH betraf eine zusätzliche Steuerschuld wegen eines unberechtigten Steuerausweises. Dabei ging es um die Haftung eines Unternehmens für seine Arbeitnehmer, die ohne sein Wissen in organisierter und krimineller Weise vorsätzlich mitgeholfen haben, dass andere Steuerpflichtige einen Mehrwertsteuerbetrug begehen konnten.
Über welchen Sachverhalt war zu entscheiden?
Im Ausgangsverfahren hatten Tankstellenmitarbeiter weggeworfene Zahlungsbelege eingesammelt und einer Mitarbeiterin übergeben, die dann neue Rechnungen mittels eines zweiten Buchungssystems über die dort genannten Treibstoffmengen erstellt und an Interessenten verkauft hatte. Diese Interessenten nutzten die Beträge für Treibstofflieferungen, die so nie stattgefunden haben, für den Vorsteuerabzug im Rahmen der Mehrwertsteuererklärung und wohl auch für den Betriebsausgabenabzug im Rahmen der Ertragssteuererklärung. Der polnische Staat konnte bei den Betrügern nicht den gesamten Mehrwertsteuerschaden beheben. Die Finanzverwaltung forderte vom Kläger die Umsatzsteuer, da der Betrug der Mitarbeiterin dem Unternehmen zuzurechnen sei, auch weil Mängel in der Organisation des Klägers diesen begünstigt hätten.
Inwiefern war das Vorgehen strittig?
Konkret steht die Auslegung von Artikel 203 der Mehrwertsteuerrichtlinie im Fokus. Dieser soll der Gefahr eines unberechtigten Vorsteuerabzugs des Rechnungsempfängers durch eine korrespondierende Steuerschuld des Rechnungsausstellers begegnen.
Wen sah der EuGH hier in der Pflicht?
Die Europarichter stellten fest, dass die Mehrwertsteuer nicht vom scheinbaren Aussteller einer falschen Rechnung, im Streitfall dem Arbeitgeber, geschuldet werden kann, wenn er gutgläubig ist und die Finanzverwaltung die Identität der Person, die diese Rechnung tatsächlich ausgestellt hat, kennt. In einem solchen Fall sei es diese Person, die zur Entrichtung der Mehrwertsteuer verpflichtet sei. Eine andere Auslegung liefe dem Ziel der Mehrwertsteuerrichtlinie zuwider, Steuerhinterziehungen zu bekämpfen, und wäre unvereinbar damit, dass eine betrügerische Berufung auf die Bestimmungen des Unionsrechts unzulässig sei.
Wann kann sich ein Arbeitgeber auf Gutgläubigkeit berufen?
Um als gutgläubig angesehen zu werden, muss der Arbeitgeber die zumutbare Sorgfalt an den Tag legen, um das Handeln seines Arbeitnehmers zu überwachen und dadurch zu verhindern, dass seine Daten für die Ausstellung falscher Rechnungen verwendet werden. Wird eine solche Sorgfalt nicht nachgewiesen, ist der Arbeitgeber als die Person anzusehen, die zur Zahlung der in den betrügerischen Rechnungen ausgewiesenen Mehrwertsteuer verpflichtet ist. Es ist Sache der Finanzverwaltung oder des nationalen Gerichts, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände zu beurteilen, ob der Arbeitgeber eine solche Sorgfalt an den Tag gelegt hat.
Der Fall Xeller und die Auswirkungen auf deutsches Investitionskontrollrecht sowie die Mehrwertsteuerschuld bei Ausstellung von Scheinrechnungen. Das waren die Themen der 359. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/steuern-und-recht.